Manche Träume gehen in Erfüllung, obwohl man sie schon längst vergessen oder aufgegeben hat. Bei mir war es der Zeitpunkt, als die Bettina und die Becky bei mir vor der Haustür standen an einem schönen Adventstag und mir einen Korb überreichten mit 24 Adventskalendern. Denn meine erste Adventspredigt hier in dieser Gemeinde im Jahr 2017 hatte ich mal erzählt, wie ich das erlebt habe in meiner Kindheit mit diesem Warten, mit dem Adventskalender, dass man immer noch so ein kleines Stückchen Schokolade essen darf, die unglaublich gut schmeckt, aber dann 24 Stunden warten muss, nur dass man dann wieder so ein kleines Stückchen Schokolade essen darf. Und ich habe dieses Beispiel benutzt, um zu zeigen, ein Negativbeispiel zum Thema Warten. Aber die Becky und die Bettina, die haben natürlich einen unerfüllten Kinderwunsch in mir gesehen in dieser Geschichte und haben mich dann beim nächsten Mal mit diesen 24 Adventskalendern beschenkt. Und zumindest in diesem Jahr konnte ich dann diese Warteschleife umgehen, immer einen ganzen Tag für ein kleines Stückchen Schokolade zu warten. Ich konnte dann jeden Tag einen Adventskalender essen. Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Ob das wirklich gut und gesund war oder ist, ist die andere Frage. Aber zumindest in dem Jahr diese Warteschleife konnte ich umgehen. Warteschleifen umgehen oder Warteschlangen, das liegt ja in unserer Natur. Wenn ich beim Arzt anrufe oder bei der Versicherung und man merkt schon, ah, man ist in der Warteschleife, dann lege ich manchmal auf und rufe direkt nochmal an, nur um zu hoffen, dass man irgendwie nicht in der Warteschleife landet. Und obwohl das völlig unlogisch und irrational ist, machen wir das. Oder legen auf, machen in der Zwischenzeit nochmal was. Bloß, dass man keine Zeit verschwendet und ruft dann an und hofft dann, dass man direkt rankommt und nicht warten muss. Heute geht es um eine Person, die die Möglichkeit hatte, aus einer Warteschleife herauszukommen, es aber nicht tut, sondern sich wieder bewusst in diese Warteschleife einfügt. Und wie das im Bibeltext schon deutlich geworden ist, geht es hier um König David. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, was hat denn dieser Bibeltext mit Warten auf Gerechtigkeit zu tun? Da kommt ja nicht mal das Wort Warten irgendwie vor. Was hat das mit diesem Thema zu tun? Das ist doch hier ein Konflikt zwischen David und Saul. Ja, das stimmt. Und wir müssen uns aber einmal vor Augen halten, wie es zu diesem Konflikt gekommen ist. Im letzten Gottesdienst ging es darum, dass Gott das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Das hat auch 40 Jahre gedauert, mehrere strafweite Warteschleifen. Denn man sagt, hätte man eigentlich in 2 Wochen schaffen können. Aber wegen dem Ungehorsam des Volks hat Gott gesagt, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, unter der Führung von Josua dann in das Land hineinzukommen und es einzunehmen. Und dann hat das Volk gesehen und gesagt, ja, alle anderen Völker haben einen König und wir wollen das auch. So wie kleine Kinder, ja, der hat das Spielzeug, ich will das auch. Und dann hat Gott den Propheten Samuel beauftragt und gesagt, okay, das Volk will unbedingt einen König, sollen sie haben. Ich habe einen ausgesucht, einen auserwählt und somit wurde Samuel beauftragt, den Saul als König zu salben. Und er wurde dann auch von dem Volk als König gewählt. Und er war auch ein großer, stattlicher, kräftiger Mann, so wie man sich einen starken König vorstellt. Aber nur einige Kapitel später, nach 5, 6 Kapiteln, geschieht es, dass Saul des Öfteren Gottes klare Anweisungen missachtet. Und dann sagt Gott zu Samuel, ich habe Saul verworfen. Ja, das ist sowas wie, ich habe den abgeschrieben. Der ist zwar noch im Amt, aber ich habe den eigentlich schon abgeschrieben. Und dann beauftragt Gott Samuel und sagt, ich habe schon einen neuen König ausgesucht. Und das ist David, ja, dieser unscheinbare Jettenjunge. Und Samuel salbt David dann eben zum König. Und das ist schon so etwas wie so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch auf ihn wartet. Ja, wie so ein Stückchen vom Adventskalender auf das, was auf ihn zukommt, seine Königsherrschaft. Und das Leben von David nimmt von da an auch Fahrt auf. David besiegt Goliath, der dem Volk Israel so viel Angst eingeflößt hat. Er gewinnt die Gunst vom Volk und auch von König Saul. Saul holt ihn an seinen Hof, er setzt ihn als Heerführer ein und David erringt Siege. Und dann ist er so berühmt in dem Volk, dass es heißt, die Frauen haben gesungen, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und dann bekommt Saul Angst und wird eifersüchtig auf David und sagt, oh, die werden den auch noch zum König krönen, wenn das so weitergeht. Und dann wird es noch etwas komplizierter. David wird sogar der Schwiegersohn von Saul und sein bester Freund ist Jonathan, der Sohn von Saul. Und weil Saul eifersüchtig auf David wird oder ist, fängt er an, ihm das Leben schwer zu machen und plant einige schlimme Intrigen gegen ihn. Und ja, hetzt sogar Jonathan, seinen besten Freund und seine Tochter, also die Frau von David, gegen ihn auf. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn der Feind es schafft, die eigene Frau und den eigenen Freund gegen einen aufzuhetzen. Aber Davids Frau und Jonathan entscheiden sich dann bei diesen Intrigen immer doch dafür, auf Davids Seite zu stehen. Und dann wird Saul immer wahnsinniger und er fängt an, David wirklich zu verfolgen mit seinem Heer. Und David muss vor ihm flüchten, ja, wie ein Hund. Und dann kommt es zu dieser Begebenheit, wo David in der Höhle bei Engedi ist und Saul verfolgt ihn. Kommt in die Höhle, da steht, er bedeckt seine Füße. Ne? Das ist eine Ausdrucksweise dafür, dass er eben mal auf Toilette musste. Und dann heißt es hier, die Männer von David sagen, jetzt hast du die Möglichkeit, das, was Saul dir angetan hat, umzukehren und dich an ihm zu rächen. Und sie sagen, pass mal auf, hat nicht Gott dir versprochen, dass er dir deinen Feind in deine Hände gibt? Das ist die Möglichkeit, das ist jetzt die Situation, die Gott herbeigeführt hat, dass du zu deinem Recht kommst und Gott sein Versprechen erfüllt. Und David sagt dann erstmal, okay, er geht hin, schleicht sich an David heran und schneidet ein Stück von seinem Mantel ab mit seinem Messer. Aber dann schlägt ihm auf einmal sein Herz, sein Gewissen. Warum? Wäre doch sein gutes Recht gewesen, Saul zu ermorden. Aber in diesem Moment erkennt er und versteht, das ist nicht der Zeitpunkt und es ist auch nicht die Art und Weise, die Methode, die Gott sich ausgesucht hat, dass er sein Versprechen erfüllt, dass ich König werde. Das Versprechen, die Macht an sich zu reißen, ist zum Greifen nah bei David. Aber er erkennt, nein, das wäre nicht gerecht. Und warum? Weil er sagt, wie könnte ich denn die Hand gegen meinen Herrn, gegen den Gesalbten des Königs, also gegen Saul, erheben und mich selbst an ihm rächen? Er ist immer noch der Gesalbte des Gottes und er ist immer noch im Amt, solange er lebt und von Gott eingesetzt, auch wenn ich selber auch schon als König gesalbt bin. Und dann zeigt David eben diese Situation auf und geht zu Saul und sagt, pass auf, ich hätte die Situation, die Möglichkeit gehabt, mich an dir zu rächen, aber ich habe es nicht getan. Ich habe nicht einfach eigenmächtig der Situation, die da ist, die ich gehabt hätte, habe ich ausgenutzt, um mich an dir zu rächen. Und dann übergibt David eben das Gericht an Gott und sagt ganz klar zu Saul, was du machst, ist ungerecht. Du behandelst mich ungerecht, aber ich tue nicht eigenmächtig handeln und selber es vollstrecken, sondern ich, ganz offiziell sage ich, der Herr soll zwischen mir und dir richten. Und das ist so dass David hätte die Möglichkeit gehabt, das zu haben, was er sich am meisten gewünscht hat. Aber er stellt sich bewusst wieder in die Warteschleife, weil er weiß, das ist nicht der Zeitpunkt, den Gott für mich ausgewählt hat. Und es ist auch nicht die Methode und die Art und Weise. Was ist deine größte Sehnsucht im Moment? Das, was du dir im Leben am meisten wünschst? Ist es vielleicht dieser Traumjob, nach dem du schon lange Ausschau hältst? Ein Karrieresprung? Eine Gehaltserhöhung? Ist es vielleicht eine Beziehung, nach der du dich schon lange sehnst? Ist es die Heilung von der schlimmen Krankheit? Der Wunsch nach dem Traumhaus oder eben der Wunsch nach Familie und Kindern? Und wenn du die Möglichkeit hättest, dir das zu nehmen, du bist kurz davor, dass du es bekommst. Und Gott aber sagt einfach, nein, jetzt ist es nicht der Zeitpunkt und es ist nicht die Art und Weise, dir das zu nehmen. Dann ist das so, wie David sich gefühlt hat. Das, was man sich am meisten gewünscht hat. Gott sagt nein und muss sich wieder in eine Warteschleife hineinbegeben. Diese Situation hat mich auch an die Geschichte erinnert, wo Jesus in der Wüste ist, wo der Teufel ihn versucht, wo der Teufel sagt, Jesus, guck dir das an, diese Welt, mein Reich. Du kannst das haben, du musst nur von mir niederknien. Und wir müssen uns vorstellen, Jesus hat genau das gewollt. Jesus wollte wieder die Herrschaft über diese Welt haben. Das war seine größte Sehnsucht. Und der Teufel hat gesagt, gar kein Problem, das kannst du haben. Du kannst den Leidensweg umgehen, du musst dich nicht bespucken lassen, du musst dich nicht kreuzigen lassen, du musst nicht sterben. Das könntest du umgehen. Du müsstest nicht diesen Weg gehen und dann auch noch warten, bis Gott dir die Herrschaft über diese Welt gibt. Du kannst das auch jetzt schon haben. Du musst nur niederknien und mich anbeten. Aber Jesus sagt auch hier, nein, es ist nicht der Zeitpunkt und nicht die Art und Weise, wie Gott sich das vorgestellt hat. David begibt sich wieder in die Warteschleife der Ungerechtigkeit. Jetzt diese Geschichte ja endet an sich eigentlich ganz schön, dass David und Saul sich vertragen, aber zwei Kapitel später passiert wieder genau das Gleiche. Saul verfolgt David und er hat auch wieder die Möglichkeit, Saul das Leben zu nehmen, tut es aber nicht. Was ist die größte Ungerechtigkeit, die du in deinem Leben bis jetzt erlebt oder erfahren hast? Dass du das Gefühl hattest, meine Eltern haben meine Geschwister mehr geliebt als mich, haben meine Geschwister mehr bevorzugt, dass du auf der Arbeit einen besseren Job machst und mehr arbeitest wie dein Kollege, er aber trotzdem das höhere Gehalt bekommt. Oder das, was wir, glaube ich, alle kennen, wenn wir mitbekommen, dass jemand schlecht über uns redet. Hinter unserem Rücken. Und was können wir von dieser Geschichte lernen? Wie gehen wir mit Ungerechtigkeit um? Jetzt kann man sagen, ah, okay, der Joel hat schlecht über mich geredet. Dann kommt der Micha und sagt, hey, hast du schon gehört? Der Joel hat wieder über dich abgerotzt, wie man heute so schön sagt. Und dann kann ich natürlich sagen, ah, der ist selber so und so und so. Das wäre dann das eigenmächtige Handeln, dass ich sage, ja, wenn der schlecht über mich redet, kann ich das dann auch über den machen. So hat David nicht reagiert. Und dann wäre David als Vorbild, dass ich so reagieren könnte und sagen, okay, der Joel redet schlecht über mich. Das ist sein Problem, beziehungsweise er muss selber mit seinem Gewissen vor Gott damit in Reinen sein, wie er über mich redet und was er über mich sagt. Und wenn es wirklich ein Problem für mich ist, müsste ich den Joel anrufen und sagen, pass mal auf, mir ist zu Ohren gekommen, du hast das und das und das über mich gesagt. Und das ist auch so, wie David reagiert hat. David hat zum einen die Ungerechtigkeit hingenommen, aber er hat sie nicht einfach nur runtergeschluckt. Er hat ganz klar zu Saul gesagt, was du machst, ist ungerecht. Nur ich werde nicht eigenmächtig mich an dir rächen, sondern ich übergebe das Gericht an Gott. Und dann macht David noch etwas Drittes, wie er mit dieser Ungerechtigkeit umgeht. Das steht hier nicht im Text, aber wir sehen es in den Psalmen, dass David das, was er emotional erlebt und fühlt, auch diese Ungerechtigkeit, dass er die vor Gott verarbeitet und das vor Gott bringt. Wie das zum Beispiel im Psalm 62, Vers 9 heißt: Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Und an anderen Stellen schreiben die Psalmisten: Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf, warum verstoße uns nicht für immer? Und ich habe manchmal den Eindruck, wir hier in der westeuropäischen Kultur haben so ein bisschen die Mentalität: Ein deutscher Junge weint nicht. Gefühle werden unterdrückt. Und wie könnte man es auch wagen, Gott anzuklagen? Gott ist der heilige Vater oben im Himmel und ich bin ein kleiner Mensch. Ich habe nichts zu sagen. So haben die Menschen im Alten Testament nicht gedacht und sind nicht so damit umgegangen, sondern sie sind vor Gott gekommen und haben wirklich ihre Emotionen und Gefühle vor Gott verarbeitet. Und das ist das, wo ich manchmal sehe, Menschen haben in ihrem Leben manchmal schon resigniert. Die nehmen einfach alles hin, weil sie glauben, ja, Gott macht nichts, die Welt ist eh ungerecht, ich komme nicht zu meinem Recht und es ist alles schlecht. Das ist nicht das, was Gott uns sagen will, und es ist auch nicht das, was David gemacht hat, dass er gesagt hat, ja, Gott unternimmt nichts und resigniert einfach, sondern ja, erstens, er rächt sich nicht selber, er übergibt das Gericht an Gott, er spricht es klar an, aber er verarbeitet seine Gefühle auch vor Gott, dass er nicht innerlich hart wird und eben vor Gott bitter und sauer wird in seinem inneren Herzen. Vorletzte Woche war ich krank und dann, was soll man da machen? Ja, ich habe ein bisschen natürlich meiner Frau geholfen, ich hatte eine Erkältung. Dann habe ich mir Vorträge angehört, weil was soll man auch schon machen? Dann habe ich mir einen Vortrag angehört von einem Bodo Schäfer, ist so Coach, Unternehmer und auch Autor. Und dann hat er was Interessantes gesagt, hat er gesagt: In meinem Unternehmen war die Mentalität, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Wenn ich in meinem Leben sage, ja, ich erlebe so viel Ungerechtigkeit und auf der Arbeit werde ich ungerecht behandelt, so und so und so, und lasse mich dann hängen und resigniere innerlich, dann gebe ich meinen Kollegen die Macht, dass mein Leben nicht funktioniert. Gebe ich meinem Chef die Macht und Verantwortung, dass es bei meinem Leben schlecht läuft. Und das ist sehr schön hier bei David, dass er das eben nicht tut. Dass er sagt, ja, alle, Saul ist schuld und deswegen ist mein Leben so schlecht. Er weiß, dass er in einer ungerechten Situation ist und die auch noch weiter ertragen muss. Aber er rächt sich nicht selbst. Er übergibt dieses Gericht an Gott. Er wartet, bis Gott eingreift. Und er resigniert trotzdem nicht und hofft weiter auf Gott. Ich habe mich gefragt, was hilft mir in meinem Leben, mit Ungerechtigkeiten umzugehen? Wie das jetzt tatsächlich so der Fall ist. Auch in Gemeinden ist es gang und gäbe, dass Menschen schlecht übereinander reden und hintereinander über den Rücken herziehen. Das ist auch wie in der Firma und in der Familie, auch in der Gemeinde der Fall. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hilft mir denn, mit solchen Ungerechtigkeiten umzugehen, wenn ich sie als solche empfinde? Und das eine ist, dass mir klar ist, auch wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, ist mir klar, dass ich auch selber anderen Menschen Unrecht tue und selber ein ungerechter Mensch bin. Das bringt mich wieder zurück auf den Boden und macht mich barmherzig mit anderen Menschen, wo ich das Gefühl habe, die tun etwas Ungerechtes. Wer denkt, dass er besser oder gerechter ist als andere, dem fehlt es noch, mit der Bibel gesprochen, noch etwas an Selbsterkenntnis. Denn Paulus sagt, es ist keiner, der Gutes tut. Alle sind böse und abgewichen. Ich bin nicht besser wie der andere. Das hilft mir, auf den Boden der Tatsachen herunterzukommen. Und das Zweite ist, ich bin ein Mensch mit einer fehlerhaften Wahrnehmung. Das, was ich als gerecht empfinde oder wahrnehme, ist noch lange objektiv nicht so. Das muss uns auch ganz klar sein. Und dann dürfen wir dieses Entspannende lernen, dass ich sage, okay, jemand hat mir etwas Unrecht getan, jetzt kann ich mich entscheiden, haue ich zurück. Was bringt das schon, wenn ich jemandem Böses mit Bösem vergelte? Es verschlimmert nur die Situation. Ich darf es Gott übergeben und sagen, du richtest und ich warte, bis Gott eingreift. Und ich nutze nicht die Gelegenheit, wenn ich die Möglichkeit habe, dem Joel jetzt dann wieder zurück eine zu geben und schlecht über ihn zu reden, bei seinen Freunden oder bei seiner Frau oder wie auch immer. Warten auf Gerechtigkeit. Wollen wir das? Wollen wir wirklich Gerechtigkeit? Sagen die meisten von euch, ja, was ist das für eine Frage? Natürlich wollen wir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist doch super. Ist das wirklich so? Also wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und geblitzt werde, dann sitze ich nicht zu Hause und warte und sage, ja, ich warte auf das Knöllchen, super. Und wenn der kommt, dann sage ich, ja, jetzt habe ich Gerechtigkeit bekommen, super. Oder wenn ich falsch geparkt habe, dann regen wir uns auf. Dann sagen wir, Mist, die haben mich erwischt. Am liebsten will ich jetzt hier keine Gerechtigkeit haben. Am liebsten wünsche ich mir, dass sie das irgendwie nicht erfasst haben. Ich wünsche mir Gnade, ich wünsche mir Barmherzigkeit. Bei dieser ausgleichenden Gerechtigkeit wäre ich persönlich sehr vorsichtig und weiß nicht, ob ich damit wirklich zufrieden wäre. Und die Frage ist, was meint denn eigentlich auch die Bibel mit dem Begriff Gerechtigkeit? Ist das unser deutsches, juristisches Gerechtigkeitsverständnis oder was ist damit gemeint? Und wir hatten auch schon mal eine Predigt darüber, die hieß Gott ist gerecht. Da bin ich ein bisschen näher darauf eingegangen. Aber hier fasse ich das mal ganz kurz zusammen, was denn die Bibel damit meint, wenn es um Gerechtigkeit Gottes geht. Und da heißt es, wenn in alttestamentlichen und frühjüdischen Texten von Gottes Gerechtigkeit gesprochen wird, ist dabei immer von Gottes heilvollem Handeln zugunsten seines Volkes oder zugunsten des einzelnen Frommen die Rede. Verwendungen des Begriffs für eine vergeltende oder ausgleichende Gerechtigkeit sind unbekannt. Verwendungen des Begriffs für eine vergeltende oder ausgleichende Gerechtigkeit sind unbekannt. Das bedeutet Gerechtigkeit im Alten Testament, das heißt nicht, Gott richtet wie so ein gerechter Richter, sondern es bedeutet Gott kommt dir zu Hilfe und greift in deine Situation ein, weil du in einer Beziehung zu dir ihm stehst und er sein Versprechen einhält. Gerechtigkeit ist in der Bibel und besonders im Alten Testament ein Beziehungsbegriff. Es bedeutet, ich verhalte mich einer Person gegenüber angemessen. Es heißt nicht, ich bin total gerecht und perfekt. Es steht zum Beispiel, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Warum? Ja, weil er gesagt hat, du bist Gott, du kannst alles und ich vertraue dir. Und wir sehen das auch hier bei David. David handelt gerecht, weil er kann ja sagen, natürlich dürfte ich mich an Saul rächen, weil er mir das Leben schwer macht und dann ist das sozusagen Notwehr. Aber er weiß, Saul ist der Gesalbte des Herrn und ich darf meine Hand nicht an ihn legen, weil er der König ist. Und er verneigt sich sogar später noch vor ihm. Das bedeutet, David hat sich Saul gegenüber angemessen verhalten, deswegen war er gerecht. Das heißt nicht, ich bin perfekt und fehlerfrei.
Und das ist doch das, was wir uns wünschen, diese Gerechtigkeit, dass Gott kommt und mir zu Hilfe eilt und mir zu meinem Recht verschafft. Nicht unbedingt, dass er sich an den Recht und die bestraft, die mir was Böses angetan haben, sondern eher Gott kommt und hilft mir, eilt mir zu Hilfe. Und das ist auch das, was uns wirklich hilft. Heilt Gerechtigkeit wirklich dein Schmerz im Leben, den du erfahren hast, wenn du sagst, ja, meine Eltern haben meine Geschwister mehr geliebt, haben die mehr bevorzugt? Das ist ja eine Verletzung im Innersten der Seele. Hilft das, wenn man dann irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit schafft? Mir nicht. Aber was mir hilft und was mein Herz heilt, wenn ich im Leben Ungerechtigkeit erfahre, ist, dass ich weiß, Gott will heilvoll an mir handeln. Gott will mir zu Hilfe kommen und will mir zu meinem Recht verhelfen. Aber ich muss es nicht selber mit eigener Gewalt durchsetzen. Ich weiß, Gott ist mein Richter und er setzt den Zeitpunkt und er setzt auch die Situation und die Methode fest, wie es dazu kommt. Manchmal liest man Nachrichten, da kann man einfach nur explodieren oder implodieren. Man denkt sich, wie können Menschen einander so etwas antun? Und dann denke ich manchmal darüber nach, was Gott alles sich ansehen muss. Wir kriegen ja nur einzelne Teile mit von Dingen, wo wir sagen, das ist wirklich böse, wenn man liest von Kindesmissbrauch und so weiter und so fort. Aber Gott sieht alles. Und Gott kann auch alles zu 100% nachempfinden und nachfühlen, alle Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt vor sich gehen. Und das Einzige, wie ich dann in mir noch Hoffnung haben kann, ist, dass Gott verspricht und sagt, am Ende wird es ein gerechtes Gericht geben. Und dieses Gericht wird perfekt sein. Es wird ein Gericht sein, wo niemand sich beschweren wird vor Gott und sagen wird, du hast den bevorzugt und mich vernachlässigt. Dieses Gericht am Ende ist ein Gericht, wo die Schöpfung sich freut, dass es vollzogen wird von Gott. Jeder wird auf seine Kosten kommen. Und das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Denn in dieser Welt wird es niemals absolute Gerechtigkeit geben. Selbst Jesus, selbst von Jesus Christus heißt es, dass er die Ungerechtigkeit erlitten hat von den Sündern, von den Spöttern und das Gericht Gott überlassen hat. Obwohl er selber Sohn Gottes war, hat er gesagt, ich beuge mich in die Ungerechtigkeit, ich begebe mich in die Warteschleife und ich ertrage das Unrecht, weil ich lasse Gott den Vaterrichter sein. Und das ist unser Vorbild. David ist sozusagen eine messianische Figur und wirft schon einen Schatten auf Jesus Christus, wie er mit Ungerechtigkeit umgegangen ist. Und jetzt gilt es an uns, genauso wie David und Jesus zu handeln. Und wir sollten hier in der Gemeinde bei den Kleinigkeiten anfangen, wenn es darum geht, ja, wie reagiere ich, wenn es wirklich so ist, dass Menschen schlecht über mich reden. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Dann kann ich eigenmächtige Initiative ergreifen oder ich kann tatsächlich diesen Weg des Wartens auf Gerechtigkeit gehen. Ich darf das Unrecht beim Namen nennen. Ich darf das, was es emotional in mir auslöst, vor Gott bringen. Aber was Gott sagt ist, ergreife nicht mit eigener Gewalt Initiative, denn dann wirkst du zerstörerisch. Wenn David Saul getötet hätte, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre passiert? Er hätte niemals den guten Ruf gehabt, den er gehabt hätte. Er wäre als Mörder auf den Königsthron gekommen und hätte wahrscheinlich niemals weiterhin so eine Liebe vom Volk gehabt, wie er es gehabt hätte. Warten, das ist etwas, was wir nicht gerne haben und unsere Gesellschaft versucht das Warten so weit wie möglich weg zu rationalisieren. Aber Gott macht das nicht. Gott rationalisiert unsere Warteschleifen nicht einfach weg, aber er gibt uns die Kraft und die Unterstützung und die Hilfe, dass wir diese Warteschleifen durchleben können und am Ende dürfen wir uns auf dieses perfekte Gericht freuen. Und du wirst auf deine vollkommenen Kosten kommen. Niemand wird sich beschweren. Und wir werden Gott lobpreisen und anbeten für seine Gerechtigkeit, seine Gnade und seine Barmherzigkeit.